Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, der Text für die Predigt heute Abend ist der 8. Psalm. Wir haben eine Nachdichtung gesungen. Wir hören ihn jetzt noch einmal in der Übersetzung Martin Luthers. Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, der du zeigst deine Hoheit am Himmel. Aus dem Munde der jungen Kinder und Säuglinge hast du eine Macht zugerichtet, um deiner Feinde willen, dass du vertilgest den Feind und den Rachgierigen. Wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond und die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst? Du hast ihn wenig niedriger gemacht als Gott. Mit Ehre und Herrlichkeit hast du ihn gekrönt. Du hast ihn zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße getan. Schafe und Rinder allzumal, dazu auch die wilden Tiere, die Vögel unter dem Himmel und die Fische im Meer und alles, was die Meere durchzieht. O Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen. Liebe Schwestern und Brüder, Himmel, Erde, Luft und Meer werden besungen in diesem Psalm und alles, was darinnen ist, Menschen, Tiere, Vögel, Fische. Seit alters schaut der Mensch offenbar in diese vier Lebensräume, Himmel, Erde, Luft und Meer, um die Welt zu verstehen und sich selbst da drin, staunend, fragend und manchmal auch Gott lobend. Noch 2500 Jahre später, nach dem Dichter des Psalms, hat einer der gelehrtesten Aufklärer der Moderne, Immanuel Kant, offenbar ähnlich empfunden und geschrieben: Zwei Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich das Nachdenken damit beschäftigt: der bestirnte Himmel über mir und das moralische Gesetz in mir. Und nun, liebe Schwestern und Brüder, ist seit wenigen Jahren zu diesen vier Lebensräumen Himmel, Erde, Luft und Meer ein neuer, ein weiterer Lebensraum hinzugetreten, den man den Cyberraum nennt. Also der von Menschen geschaffene Raum elektronischer Kommunikation, zu dem unsere E-Mails und SMS und WhatsApp gehören, aber auch Computerspiele und auch das Internet der Dinge. Es entstehen ganze Welten neu elektronisch, weshalb man von einem Cyberraum spricht. Und nun schaut der Mensch, schauen wir auch in diesen Raum und fragen uns, wer bin ich angesichts dieser neuen Entwicklung? Was ist der Mensch Gott in dieser neuen Welt? Und staunend erfährt der Mensch Neues über sich. Im Jahre 2014 machte Facebook mit der Behauptung Schlagzeilen, eine Liebesbeziehung zwischen zwei Facebook-Nutzern vorhersagen zu können. Und zwar zwei Wochen, bevor die beiden ihren Beziehungsstatus bei Facebook in ihrem Profil auf in einer Beziehung änderten. Zwei Wochen vorher. Grundlage der Prognose ist die sich verändernde Häufigkeit, mit der zwei Personen Nachrichten austauschen. Und in einer Auswertung der Daten fand Facebook heraus, dass die Zahl elektronischer Nachrichten, die zwei Menschen austauschen, ungefähr zwei Wochen vor Bekanntmachen ihrer festen Beziehung den Höhepunkt erreicht. Nach Bekanntgabe der neuen Beziehung fällt die Kommunikation ab und erreicht 85 Tage später einen Tiefpunkt. Vermutlich liegt das daran, dass dann doch die sozusagen altertümlichen Kommunikationsformen im Mittelpunkt stehen. Dabei liegt der Unterschied nur, und das ist das eigentlich Erstaunliche, der Unterschied in der Kommunikation, also diese leichte Erhöhung 14 Tage vorher, liegt statistisch bei 0,14 Nachrichten pro Tag. Das heißt, dieser Unterschied ist im Grunde so gering, dass man ihn gar nicht bemerken würde, normalerweise. Nur eben, wenn man die Daten von Millionen von Menschen gleichzeitig auswertet, dann ergibt sich eine statistische Wahrscheinlichkeit. Das heißt, diese Studie erlaubt keine Vorhersage über den einzelnen Menschen. Also wenn Sie einer Freundin oder einem Freund heute eine Mail mehr geschrieben haben, dann sagt das nichts darüber aus, was in 14 Tagen mit Ihrer Beziehung ist. Aber unter 1 Million Menschen gibt es genug, auf die diese Vorhersage zutrifft. Daran kann man sehen, im Cyberraum erfahren wir einfach durch die Fülle der Daten und durch die Möglichkeiten, sie auszuwerten, Dinge über den Menschen, die wir sonst nicht wissen könnten und die wir vorher auch nicht wussten. Interessant zur Verwertung ist dieses Wissen in diesem Falle nur in der Masse. Aber für Firmen, die beispielsweise Angebote für Freundschaftsringe oder Goldkettchen oder was man sich zum Beginn einer festen Beziehung schenkt, die dazu Werbung verschicken, für solche Firmen macht es sich bezahlt, wenn von den 1 Million ein bestimmter Prozentsatz tatsächlich so handelt, wie die Vorhersage sagt. Und schließlich erfahren wir an diesem Beispiel etwas über den Menschen, das wir eigentlich auch vorher schon wussten, das sich hier aber noch einmal bestätigt, nämlich wir handeln nach Mustern. Auch wenn wir natürlich alle ganz unterschiedlich sind und individuell handeln, gibt es in uns ererbte, vielleicht auch sozial angelernte Verhaltensmuster, in denen wir uns bewegen. Also wie wir kommunizieren oder beispielsweise wann wir Angst bekommen oder wann unser Puls nach oben schnellt, wann wir Herzklopfen bekommen, wann wir uns verlieben. Dabei spielen eben auch vererbte Reaktionsmuster und chemische Prozesse in unserem Körper eine Rolle, die nicht einfach durch unser Bewusstsein zu steuern sind. Die Frage, ob der Mensch, wenn er denn solchen Mustern folgt, nicht im Grunde einer Maschine gleicht. Diese Frage, die hat auch schon frühere Generationen mit ihrem Wissen beschäftigt. Das 19. Jahrhundert, das Zeitalter der technischen Maschinen, der Erfindung technischer Maschinen war, hat überlegt, ob man den Menschen nicht als eine technische Maschine verstehen kann. Und wer von Ihnen mal die Oper Hoffmanns Erzählungen von Jacques Offenbach gesehen hat, nach einer Vorlage von E.T.A. Hoffmann, da baut der Physiker Spallanzani eine Puppe, die singen kann. Er nennt sie Olympia. Es gab natürlich noch keine Elektrizität, so dass sie mit einem mechanischen Uhrwerk aufgezogen werden muss. Und das hält nicht mal eine ganze Arie durch. Er muss dann zwischendurch nochmal wieder nachaufziehen. Aber der Dichter Hoffmann ist so geblendet von dieser Puppe, dass er sich in sie verliebt. Das war das 19. Jahrhundert. Und heute fragen Wissenschaftler und vielleicht auch wir, vielleicht ist es auch Ihre Frage, ist der Mensch vielleicht nichts anderes als auch so eine Art künstliche Intelligenz, die nach Algorithmen funktioniert. Algorithmen sind ja die Muster, nach denen Intelligenz elektronisch programmiert wird. Also funktioniert der Mensch vielleicht auch nach solchen Algorithmen, nach solchen vorgefertigten Mustern. Aber wenn das so wäre, was sind denn dann eigentlich Freiheit und Liebe und Bewusstsein? Sind das Gottesgaben oder sind es am Ende Algorithmen? Es ist ja keine Frage, dass es so etwas wie künstliche Intelligenz gibt, egal ob man es so nennen will oder nicht, jedenfalls für bestimmte Fähigkeiten. Also beispielsweise gibt es Computerprogramme, die so gut Schach spielen können, dass sie selbst Schachmeister besiegen oder auch im chinesischen Go-Spiel. Und das sind Programme, die sogar selber auch lernen können, die also anhand der Erfahrungen, die sie im Spiel mit einem Menschen machen, dazulernen und sich immer wieder verbessern können. Und doch sind das nach Einschätzung von Experten eben letzten Endes sehr begrenzte Lernprozesse, die noch nicht wirklich etwas mit Intelligenz und schon gar nicht mit Bewusstsein zu tun haben. Da muss man dann eben doch unterscheiden. Und ob diese künstliche Intelligenz jemals in so etwas wie menschliches Bewusstsein umschlagen kann, da sind auch die Experten heute sehr, sehr vorsichtig. Denn menschliches Bewusstsein, das heißt ja, man hat ein Bewusstsein seines Woher und seines Wohin, also seiner Vergänglichkeit, dass wir sterblich sind, ein Bewusstsein der eigenen Verantwortung. Und das heißt, wir sind den Algorithmen, nach denen wir funktionieren, auch nicht einfach ausgeliefert. Also sicherlich, wenn man sich verliebt, dann spielen Hormone, dann spielen Duftstoffe wie Pheromone eine Rolle. Und das kann einen manchmal natürlich auch ganz schön in Bedrängnis bringen, das kann schon sein. Und trotzdem bleiben wir Menschen, die ein Bewusstsein haben, damit dann auch noch einmal verantwortlich umzugehen und selber zu steuern und nicht einfach nur wie eine Maschine zu reagieren. Das eben macht menschliches Bewusstsein aus, Freiheit und Verantwortung. Und der christliche Glaube, der fügt Freiheit und Verantwortung sozusagen eine Komponente hinzu, nämlich einen Rahmen, dass wir uns vorstellen, der Rahmen von Freiheit und Verantwortung ist letzten Endes Gottes Wille. Das, was er für uns Menschen will, nämlich Leben in Fülle, so wie das in Jesus von Nazareth Mensch geworden ist, Gott zu lieben und unsere Nächsten wie uns selber. Das ist der Rahmen, an den wir Freiheit und Verantwortung binden. Denn ohne das würde Freiheit auch in Egoismus umschlagen oder vielleicht einfach in die Macht des Stärkeren. Nun gibt es Wissenschaftler, die gehen noch einen Schritt weiter und sagen, ja, künstliche Intelligenz wird niemals in menschliches Bewusstsein umschlagen können. Aber das muss es auch gar nicht. Das muss es vielleicht auch gar nicht, weil in der Zukunft menschliches Bewusstsein überhaupt nur noch von wenigen Menschen gebraucht werden wird. Also beispielsweise der Wissenschaftler Harari, der stellt sich das so vor, dass er sagt, es kann sein, dass es in der Zukunft so etwas wie zwei Kasten von Menschen gibt, nämlich eine Kaste von Menschen, die das ganze Geschehen auf der Welt steuert, die in der Wirtschaft und bei der Entwicklung von Software, der Algorithmen sozusagen auf der handelnden Seite sitzt, deren Bewusstsein wird gebraucht. Und die anderen Menschen, die haben zwar auch ihr menschliches Bewusstsein, aber das wird gar nicht mehr gebraucht. Und es ist auch gar nicht gewünscht, dass sie das anwenden, dass sie das nutzen, weil dann könnte das ja dazu führen, dass sie aufbegehren. Sondern bei denen wird nur noch gebraucht, dass sie konsumieren, dass sie funktionieren. Und in einer Welt, die weitgehend von künstlicher Intelligenz bestimmt wird, mitmachen. Das ist eine düstere Prognose und das muss natürlich nicht so kommen. Und es liegt mir völlig fern, vor der Digitalisierung zu warnen. Aber eines kann man ja an solchen düsteren Gedankenspielen lernen. Es liegt an uns, wie die Zukunft wird. Man kann nicht einfach sagen, dass Digitalisierung an sich gut oder schlecht ist oder diese oder jene Folgen hat, sondern es sind Entscheidungen zu treffen und diese Entscheidungen werden von Menschen getroffen, auch von uns, auch gemeinsam in unserem Land, von der Politik und wie wir die Meinungsbildung mitbestimmen. Es liegt an uns, wie die Zukunft wird. Es liegt an uns, wie Digitalisierung und künstliche Intelligenz die Welt bestimmen. Und sie können benutzt werden, um über andere zu herrschen, sie auszubeuten. Sie können benutzt werden, um das Bewusstsein der großen Masse überflüssig zu machen. Aber sie können auch benutzt werden, die Freiheit der Kommunikation zu vergrößern, Arbeit zu vereinfachen und Hilfe bei der Pflege bereitzustellen und vieles Gutes mehr. Also die Frage nach Gottesgabe oder Algorithmus kann man wohl nicht mit einem klaren Ja oder Nein beantworten. Man muss sie wohl mit sowohl als auch beantworten. Tatsächlich viele Vorgänge im Menschen, viele Reaktionen und Handlungen geschehen auf ererbten und biologisch gesteuerten Bahnen, ähnlich den Algorithmen, aber der Mensch geht darin nicht auf. Er ist Person. Und Person werden wir Menschen einfach dadurch, dass wir vor Gott stehen und dass Gott uns ansieht. Unser Personsein und die Würde, die damit gegeben ist, die ist vor jeder Handlung, vor jedem Bewusstsein, vor jeder Intelligenz, sind wir schon von Gott angesehen als Personen und mit einer Würde ausgestattet. Das heißt, es liegt an uns, diesen Gedanken wachzuhalten. Als Person ist kein Mensch durch eine Maschine ersetzbar. Und so als Person mit ihrer Würde soll jeder Mensch auch behandelt werden, auch in einer Welt mit Digitalisierung. Der christliche Glaube, der gibt auf diesem Wege, mit der Digitalisierung umzugehen, so etwas wie einen Haltepunkt noch einmal außerhalb dieser menschlichen Kommunikationswelt. Das Wort Religio, also Religion, Religio, heißt eigentlich wörtlich Rückbindung. Also wer eine Religion hat, der hat eine Rückbindung, ein Glauben an etwas, was nochmal außerhalb dieser ganzen Kommunikationswelt steht und trägt. Und genau dieses Verständnis, dass unsere Würde nicht von all dieser Kommunikation abhängt und davon, wie viel Likes oder Dislikes wir in unserem Profil bekommen, sondern davon, dass wir als Person vor Gott stehen und er uns seine Würde verleiht. Das ist sozusagen so ein Haltepunkt außerhalb des ganzen Systems, das uns stärken kann, das uns die erforderliche Gelassenheit und seelische Widerstandskraft geben kann, mit diesen Neuerungen umzugehen. Und deswegen brauchen wir da auch gar nicht auf Abwehr zu gehen oder Ressentiments zu entwickeln, sondern im Glauben kann Nächstenliebe und Achtung vor dem anderen gerade an diese Stelle treten und uns die Kraft geben, uns fröhlich auf diese neue Cyberwelt einzulassen und sie mitzugestalten und darin Verantwortung zu übernehmen. Und so könnte man denn am Ende den Psalm weiterdichten. Wenn ich sehe den weiten Raum der elektronischen Medien und der künstlichen Intelligenz, was bist du doch darin als geliebter Mensch, von Gott angesehen, mit Bewusstsein und Würde beschenkt? Herr, unser Herrscher, wie herrlich ist dein Name in allen Landen, im Himmel, auf der Erde, in der Luft und im Meer und in den Weiten des Cyberraums sei der Name des Herrn gelobt. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.